Breitband Topic.
Seit Wochen arbeiten sich die Medien am Überwachungsskandal um Prism, Tempora und Co. ab. Die Politik scheint das Thema zu verschleppen, schönzureden oder für den Wahlkampf zu benutzen.
Vorläufiger Höhepunkt war die gestrige Bundespressekonferenz, in der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu aktuellen Themen eigentlich Rede und Antwort stehen sollte.
Das ist nicht meine Aufgabe, mich jetzt in die Details von Prism einzuarbeiten.
Wenn es die Kanzlerin nicht tut, wer soll es dann tun? Die Regierung mauert, die Journalisten haben selten Möglichkeiten, um an Geheimdienstinformationen zu kommen und verlangen deshalb Aufklärung von der Regierung, die mauert.
Ein Teufelskreis, an dem der Pressebetrieb langsam aber sicher die Geduld mit Ministern und Kanzlerin verliert, wie Falk Steiner beobachtet hat.
Was die Reise von Innenminister Friedrich anbelangt, so war klar, sie kann neben den Expertengesprächen nur ein erster Schritt sein.
Der Versuch Angela Merkels, die Reise des Innenministers Hans-Peter Friedrich als Erfolg zu verkaufen, ist gescheitert. Auch ansonsten führen die Spähskandale die Politik an ihre Erklärgrenzen. Doch nicht nur sie, auch Teile des Journalismus. Der Medienjournalist und Blogger Stefan Niggemeier hatte ein langes Interview mit der Kanzlerin in der Zeit analysiert und kam zu dem Schluss:
Dass es so normal geworden ist, dass eine Kanzlerin sich systematisch und dreist der kleinsten inhaltlichen Festlegung verweigert und dass so ein Interview wie das in der Zeit gar keinen Schluckauf in dieser Hinsicht mehr auslöst, das bestürzt mich dann doch.
Die Spähprogramme Prism und Tempora des US-Geheimdienstes NSA und des britischen GCHQ sollten die deutsche Politik in Erklärungsnot bringen. Seit Wochen steht im Raum, dass jeder über britisches Territorium oder im Zugriffsbereich der US-Geheimdienste befindliche Kommunikationsvorgang irgendwie gespeichert wird. Wer weiß etwas Genaues? Die Bundesregierung sagt, sie habe keine Kenntnis gehabt. Keine Kenntnis wovon? Ja, Daten daraus, die habe man erhalten. Aber dass das Programm Prism heiße und was es genau tue, das habe man nicht gewusst. Weiß die Regierung wirklich nichts oder tut sie nur so, um sich über den Wahltermin hinaus zu retten? Für beides spricht einiges. Auch die Opposition spielt hier ihre eigenen Spielchen. Angesichts der anstehenden Bundestagswahl ist die Kritik so laut, dass sie auch ohne inhaltliche Aussagen auskommt. Beides trägt zur Verärgerung bei, die sich dann in Kommentaren wie dem des Tagesspiegel-Chefredakteurs Stefan Andreas Kastorf niederschlägt.
Da findet dieser Minister, dass diese monströse Ausspähung, dieser millionenfache Rechtsbruch durch den amerikanischen Geheimdienst nicht so schlimm ist, sagt aber gleichzeitig, dass er nichts Genaues weiß.
Brigitte Fehrle, Chefredakteurin der Berliner Zeitung, sieht es noch kritischer.
Werden wir also von Ahnungslosen regiert, die sich von den Amerikanern hinters Licht führen lassen? Oder von Lügnern, die uns Bürger hinters Licht führen?
Dass ausgerechnet Innenminister Friedrich und Kanzleramtschef Ronald Pofalla, beide auch schon vor der Späh-Affäre von der Hauptstadtpresse als ziemliche Fehlbesetzungen eingeschätzt, für dieses Thema zuständig sind, macht die Sache dabei kaum besser. Doch auch viele Journalisten sind überfordert. Viele technische und juristische Fragen stehen im Raum und nur wenige deutsche Journalisten haben die technischen Feinheiten des Skandals und seine mögliche Dimension durchdrungen. Und das gilt auch für die andere Seite. Ratlos und genervt wirken der Regierungssprecher Steffen Seibert und die Ministerialsprecher von Innen-, Justiz- und Verteidigungsministerium, wenn sie von der Hauptstadtpresse bei der Regierungspressekonferenz gelöchert werden. Frage: Mauern. Nachfrage: Ausweichen. Wie viele Anschläge sollen Daten aus Prism in Deutschland verhindern geholfen haben? 5? Vielleicht 2? Oder doch 7? Wie viele Prisms gibt es jetzt eigentlich? Selbst einfachst mit Ja und Nein zu beantwortende Fragen werden von Sprechern derzeit mit ausschweifenden Worthülsen inhaltlich nicht beantwortet. Die Journalisten kommen sich derzeit oft genug so vor, als wollte die Regierung sie hinter die Fichte führen. Oder lassen sie sich hier einfach vorführen und das Versagen liegt auf ihrer Seite?
Es gilt generell, dass es die Aufgabe deutscher Nachrichtendienste ist, unser demokratisches Gemeinwesen und unsere Bürger zu schützen. Und dass in Erfüllung dieser Aufgabe sie seit Jahrzehnten auch mit den Diensten befreundeter Länder und von Partnerstaaten zusammenarbeiten. Ich kann hier zu konkreter nachrichtendienstlicher Arbeit natürlich nichts sagen.
Ja, wir haben das, was wir wissen, gesagt und was wir nicht wussten, bringen wir jetzt in Erfahrung.
Ist also überhaupt noch mehr möglich als eine Zirkusveranstaltung, wenn es um Berichterstattung geht? Der Verdacht ist nicht einfach so von der Hand zu weisen. Kann die Presse ihre Rolle als sogenannte vierte Gewalt im Staat überhaupt noch erfüllen?
Der Journalist Tom Schimmick hat sich mit dieser Frage bereits ausführlich beschäftigt und Kritikpunkte am deutschen Journalismus aufgezeigt. Wir haben mit ihm über die Rolle der Presse gesprochen und dabei ging es natürlich auch um den aktuellen Überwachungsskandal. Und ich wollte von ihm zunächst wissen, ist es eigentlich schon ein Versagen der Presse, dass sie den Skandal nicht aufgedeckt hat?
Da habe ich große Zweifel. Das sind ja Dimensionen, die wir einfach noch nie gekannt haben. Das milliardenfaches Abhören von E-Mail, Facebook, Telefonaten und so weiter. Wie soll man das rausfinden? Ich glaube nicht, dass viele investigative Journalisten belastbare, gute Kontakte in die Geheimdienste haben, die so weit gehen, dass sowas enthüllt wird. Insofern ist das, glaube ich, wirklich der klassische Fall für den Whistleblower, genauso wie es ja die Kriegsverbrechen der USA waren, die ja auch über einen Whistleblower erst bekannt wurden. Einfach die Masse der Daten ist, glaube ich, nur schwer recherchierbar.
In diesem Zusammenhang gibt es also keine Kritik an den Medien und an Journalisten. Aber was genau hätten denn Journalisten und was genau hätte die vierte Gewalt im Zusammenhang mit Prism und Tempora leisten müssen?
Nun, was sie leisten muss, sobald diese Sachen öffentlich werden, ist natürlich einmal sozusagen die Dimensionen für den normalen Medienverbraucher fassbar zu machen. Das ist verdammt schwierig schon. Das war im Fall von WikiLeaks, wir erinnern uns, vor kurzer Zeit noch viel schwieriger, einfach Zehntausende von Mails, die man irgendwie durcharbeiten muss. Das ist ein schwieriger Job, aber den muss Journalismus natürlich leisten. Wichtiger noch ist, dass sie natürlich sozusagen das politisch bewerten und auch die politisch Verantwortlichen zur Rechenschaft, also zur Stellungnahme zwingen müssen. Und da haben wir ja bei Prism und Tempora ein großes Problem, gerade in der Bundesrepublik. Wir sehen das ja an aktuellen Beispielen, wo Leute versuchen, zum Beispiel der Bundeskanzlerin ein klares Wort zu entlocken. Das scheint ja fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.
Aber selbst das ging aus meiner Perspektive doch recht spät los. Also am Anfang habe ich so eine gewisse Lähmung unter Journalisten sogar beobachtet, als diese Überwachungsprogramme bekannt geworden sind. Wenn ich da mit welchen gesprochen habe, hieß es, ja, das war doch klar. Also man hat so eine Art Resignation teilweise auch festgestellt.
Ich glaube, das ist wirklich systemimmanent. Sie haben auch beobachtet zusätzlich, es ging in den letzten Wochen ja auffällig mehr um das Schicksal des Herrn Snowden im Transitbereich des Moskauer Flughafens, als um die Dimensionen des Skandals. Und da sehen Sie einfach, was wie Journalismus tickt. Es ist einfacher und es wird den Journalisten ja auch beigebracht, in den Journalistenschulen alles zu personalisieren. Das hat seine Berechtigung und natürlich muss man Anknüpfungspunkte finden und auch Gesichter finden für seine Storys. Nur wenn man sich nur noch mit dem Gesicht aufhört, wenn man nur noch die Augen, Mund und Nase beschreibt, wird man einfach wahnsinnig unpolitisch und kann auch nicht mehr vermitteln, was sozusagen politisch inhaltlich dahinter steht. Das ist das, was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist bei dieser Berichterstattung. Gleichwohl muss man ja sagen, es gibt einige, leider wenige journalistische Institutionen in der Welt, die in der Lage sind, das zu leisten. Vorneweg war es der Guardian mal wieder. Auch eine Zeitung, der es ja ökonomisch nicht so blenden geht, die aber wirklich eine Bastion und ein Vorbild für Journalismus geworden ist, für uns alle.
Was verhindert denn eigentlich wirklich gute kritische Berichterstattung durch die Medien? Fehlt dem Journalismus die Kompetenz? Ist er zu stark ritualisiert? Hat er zu wenig Geld? Was ist das Problem aus Ihrer Sicht?
Da haben Sie schon ein paar Punkte benannt. In der Tat, wenn wir auf den politischen Journalismus in Deutschland gucken, das ist ja seit 10 Jahren beschrieben. Es gibt ganze Regalmeter, die genau aufdröseln, was schiefläuft im deutschen Journalismus. Es ändert sich nur verblüffend wenig. Also die Punkte sind benannt. Natürlich, es ist die Verkürzung. Das ist ein Prozess, den wir seit 30, 40 Jahren beobachten. Es gab schon vor Jahrzehnten eine Untersuchung, die Incredibly Shrinking Soundbite, wo ein Professor aus Kalifornien mal einfach nachgemessen hat, wie die Töne im Fernsehen reduziert sind. Und er hat herausgefunden, 1968 hatte ein Präsidentschaftskandidat noch 43 ununterbrochene Sekunden, was ja schon verdammt wenig ist. 1998 waren das nur noch 9 Sekunden. Das Gleiche sehen Sie in der Tagesschau. Die Soundbites werden immer kürzer. Da gibt es also einen unglaublichen Zeitdruck. Auch die Beiträge werden natürlich kürzer, die Artikel werden kürzer. Der Zeitdruck ist noch ein anderer. Es gibt natürlich ein enormes Rattenrennen um die schnellsten News und Sprüche. Jetzt, wo es das Internet gibt, auch um die meisten Klicks und Tweets und Likes. Das führt dazu, dass wirklich nur ein winziger Teil der Journalisten sich Zeit nehmen kann und auch die Ressourcen zur Verfügung hat, hinter diese berühmten Kulissen zu schauen und diese großen, hochkomplexen Geschichten wirklich zu durchleuchten. Das muss man ja auch erstmal kapieren. Also ich glaube, die Experten für die Euro-Krise und Finanzkrise, die Bankenrettung, die ja eine Verelendung großer Teile Europas im Moment nach sich zieht und also ein wirklich wichtiges Thema für einen ganzen Kontinent ist, die durchschauen, glaube ich, in Deutschland eine Handvoll Leute. Ich zähle leider auch nicht dazu. Das ist sehr, sehr traurig. Und da werden einfach Ressourcen schlecht verteilt. Es müsste viel mehr Geld und Zeit geben, damit wenigstens einige Journalisten wirklich intensiv sich einarbeiten können. Was dazu kommt, entschuldigen Sie, noch zwei Punkte, ist natürlich die Nähe. Auch das ist beschrieben, gerade im politischen, auch im Wirtschaftsjournalismus, ist die Nähe inzwischen die Währung. Also die Profis in den Meinungsgarküchen der Republik haben zu wenig Distanz zu ihren Subjekten. Man lebt voneinander, Politiker und Journalisten sehen einander als Wirtstiere. Ich gebe dir eine Story und du verschaffst mir Geltung. Das ist ein Spiel, fragen Sie jeden Hauptstadtjournalisten, das einfach gespielt wird. Da kommt man offenbar nicht raus.
Wir haben ja jetzt auch diese Politiker-Interviews. Im Sommer ist das auch Teil dieses Spieles, was eigentlich nur noch ein leeres Ritual ist?
Ja, das ist natürlich, diese Sommerinterviews sind natürlich besonders markante Beispiele eines durchritualisierten Berichterstattungsprozess ist. Also dieses artige Hinsetzen und sagen, Frau Bundeskanzlerin, was halten Sie da davon? Sie haben es gesehen, etwa, Sie sehen das auch in den Rundfunk- und Fernsehanstalten, Sie sehen es aber natürlich auch zum Beispiel bei diesem berühmten Zeitinterview, was Giovanni Lorenzo, glaube ich, gerade mit der Kanzlerin geführt hat. Das ist ja schon von unfreiwilliger Komik, wenn man das liest. Also das ist ja wie, wenn jemand versucht, ein Stück Seife in der Badewanne zu jagen. Diese Antworten sind ein Nichts, es sind wirklich keine Antworten auf die Fragen. Und ich weiß auch nicht, was man da tun kann. Ich glaube, also wenn man ein Fernsehinterview macht, sollte man eigentlich, glaube ich, nach der ersten Hälfte aufstehen und sagen, Frau Bundeskanzlerin, rufen Sie uns doch bitte an, wenn Sie bereit sind, unsere Fragen zu beantworten. Auf Wiedersehen. Ich glaube, anders kommt man da gar nicht mehr durch.
Könnte man vielleicht sagen, dass dann auch andere Akteure in dieses Vakuum springen können? Blogger zum Beispiel oder Leute, die sich in Kommentarspalten äußern, könnten die auch einen Teil der vierten Gewalt einnehmen?
Sie haben das, also wenn Sie international gucken, haben Sie das schon ganz stark. Also die großen Recherchen, ich war jetzt vor ein paar Monaten eine Weile wieder in Afrika tätig und da ist es mir nochmal ganz deutlich aufgefallen. Inzwischen machen NGOs wie Human Rights Watch und viele andere die großen Recherchen. Sie haben es bei den kürzlich gesehen, bei den Steueroasen-Themen und so weiter. Da gibt es halt sowas wie Tax Justice Network und andere NGOs, die wirklich die Recherchen machen, die großen Studien machen. Wenn es um Ernährung geht, gehen Sie heute zu Foodwatch in Berlin und erfahren wirklich substanzielle Sachen über die Nahrungsmittelindustrie. Die setzen Geld und Spenden ein, um das nachzuholen, was wir journalistisch nicht mehr leisten. Und davon profitieren wir dann auch. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Ob zum Beispiel Blogger oder ob die Rechercheure im Internet da viel bringen. Ich glaube, im Einzelfall ja. Natürlich gibt es das. Es gibt investigative Blogger, es gibt Einzelpersonen, es gibt die berühmten Whistleblower natürlich, die auch nicht unbedingt zur Zeitung rennen, sondern selber Dinge veröffentlichen. Da gibt es schon Möglichkeiten. Jeder ist heute prinzipiell ein Sender, ein Nachrichtenproduzent qua Internet. Aber man braucht schon für die großen, komplexen Themen schon Fachwissen, auch journalistisches Know-how, viel Zeit und auch Ressourcen, um Sachen wirklich so aufzubereiten, dass sie auch richtig gewichtet und gewertet sind und auch verständlich dargestellt werden können.
Könnten wir also sagen, die NGOs sind die neue vierte Gewalt?
Zum Teil auf jeden Fall. Also das finde ich sehr, sehr auffällig.
Der Journalist Tom Schimek über das Vakuum der vierten Gewalt im Staat, das in Zukunft vielleicht auch von NGOs ausgefüllt werden kann. Gewagte These, Frage, übernehmen jetzt also Nichtregierungsorganisationen die Arbeit, die eigentlich mal den Journalisten zukommt? Und was bedeutet das? Auch NGOs haben ja oft eine politische Agenda.
Und das sind nicht alle Fragen, die man noch stellen könnte. Man könnte auch uns gerade jetzt an dieser Stelle den Versagensvorwurf persönlich vormachen. Beschäftigen wir uns doch mit der Metadiskussion, aber nicht dem eigentlichen Problem. Aber andererseits muss auch das besprochen werden. Beide Themen, Überwachungsskandal und Journalismus, werden uns sicher und hoffentlich noch eine Weile beschäftigen. Und vielleicht auch Sie. Was erwarten Sie von den Medien, wenn es um Prism und Co. geht? Wir würden uns über Ihre Meinung und Kommentare auf Twitter @breitband oder unter breitband.deradio.de sehr freuen.